Ja, wir sind mit dem ersten Thessalonicher Brief, was unser Thema betrifft, glücklich zu Ende gekommen. Und jetzt will ich diese letzte Stunde dazu verwenden, einmal uns bewusst zu machen, wie nahe das Kommen des Herrn sein muss. Und das wird dann bei uns die Frage wecken, wenn wir merken, dass wir, wo es eigentlich immer dringlich war, aber wenn wir merken, dass es jetzt besonders dringlich ist, dass wir jetzt wirklich nur noch wenig Zeit haben, wollen wir uns überlegen, worauf müssen wir, sollen wir dann aber in unserer Arbeit und in der Verkündigung des Evangeliums das Hauptgewicht legen? Wenn man wenig Zeit hat, dann muss man das tun, was absolut unveräußerlich ist. Und welche sind die unveräußerlichen Dinge, an denen wir festhalten müssen und die wir auch in unserem Dienst, in der Verkündigung des Evangeliums, im Zeugnis vom Herrn, im Leben für das Evangelium weitergeben müssen. Ich beginne, indem wir miteinander Matthäus Kapitel 16 aufschlagen und wir lesen diese Verse. Matthäus Kapitel 16. Und die Pharisäer und Sadduzäer kamen herzu und ihn versuchend baten sie ihn, er möge ihnen ein Zeichen aus dem Himmel zeigen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, wenn es Abend geworden ist, so sagt ihr heiteres Wetter, denn der Himmel ist feuerrot und frühmorgens heute ist stürmisches Wetter, denn der Himmel ist feuerrot und trübe. Das Angesicht des Himmels wisst ihr zwar zu beurteilen, aber die Zeichen der Zeit könnt ihr nicht beurteilen. Ja, soweit, bis zum Vers 3. Der Herr rügt seine Zeitgenossen, weil sie die Zeichen der Zeit nicht zu beurteilen wissen. Welche Zeichen meinte er? Und welche Zeit haben diese Zeichen verkündigt? Er meinte die Zeichen, die deutlich machten, dass jetzt die Tage des Messias gekommen waren. Es waren die Tage des Messias, die von den Propheten längst angekündigten Tage, in denen Gott sein Volk heimsuchen würde. Und jetzt war der Messias da. Und sie hatten die Zeichen der Zeit nicht erkannt. Sie haben ihn nachher ja auch verworfen. Die Juden konnten einmal aufgrund aller erfüllten Weissagungen von Jesaja, von Micha, von Jeremia, konnten sie wissen, Jesus von Nazareth muss der Messias sein. Er tat die Zeichen an Toten, an Aussätzigen, an Blinden, an Lahmen, die Jesaja angekündigt hatte, die der Messias tun würde bei seinem Kommen. Er wurde dort geboren, wo er nach der Weissagung Michas geboren werden musste. Und das wussten sie alles. Das war ein Zeichen, Zeichen der Zeit. Und vor allem gab es ein ganz zwingendes Zeichen der Zeit. Nämlich eben die Zeit. Es war auch die Zeit bekannt, wann der Messias erscheinen müsse. Und zwar aufgrund einer Weissagung des Propheten Daniel. Und aufgrund dieser Weissagung konnte man ganz genau ausrechnen, wann der Messias in Israel erscheinen müsse. Ich habe hier diese Folie aufgelegt, um uns das mit einem Blick in Erinnerung zu rufen. Es geht um die Weissagung von Daniel Kapitel 9, wo dem Daniel ein Zeitplan bekannt gegeben wurde, der in einem ersten Höhepunkt bis zum Erscheinen und bis zum Tod des Messias führen würde. Das sind die ersten 7 Wochen und 62 Wochen, Jahrwochen, es sind also Jahre von Wochen, es sind insgesamt 483 Jahre. Und es wird dort auch gesagt, von wann an man anfangen muss, diese Jahre zu rechnen. Es ist genau festgehalten. Nämlich im 20. Jahr der Regierung des Perserkönigs Artasasta. Steht in Nehemia 2. im Jahr 445 vor Christus. Und aufgrund der Weissagung Daniels konnten die Juden ausrechnen, wann der Messias kommen muss. Und sie haben das auch getan. Und es gibt noch Belege dafür, obwohl es ja nachher den Juden sehr peinlich war, dass man anhand Daniels die Zeit seines Kommens bestimmen konnte. Und darum haben die Juden nachher die Daniel-Kommentare möglichst verschwinden lassen. Und sie haben Folgendes gemacht, sie haben den Propheten Daniel, das ist so in den hebräischen Bibelausgaben, von den Propheten entfernt und ihn irgendwo, auf Schweizerisch würde man sagen, verschoppet. Ja, das ist so, wenn man das Hemd so in die Hosen schoppet und dann ist es versteckt. Und so haben sie den Daniel verschoppet, also irgendwo hin geschoben, wo man nicht so schnell nach ihm schlägt, nämlich zu den Schriften, irgendwo bei Ruth und Esther und da weit weg, wo man nicht an Weissagung denkt. Und sie haben dann tatsächlich gesagt, die Juden, Daniel hatte nur den Heiligen Geist, aber nicht den Geist der Weissagung. Eine ganz törichte Unterscheidung. Das ist ja der gleiche Geist. Also Daniel habe nicht den Geist der Weissagung gehabt, man dürfe ihn also in Sachen Prophetie nicht so ernst nehmen. Nun, es gibt immer noch greifbar jüdische Auslegungen aus der Zeit vor dem Kommen Christi, die dieses Wissen noch enthalten. Und zwar habe ich das aus einer Kommentarreihe von John Gill. Das war ein Baptist, der lebte im 18. Jahrhundert, war Zeitgenosse von Georg Whitfield. Und dieser John Gill hat eine Kommentarreihe geschrieben zu allen Büchern der Bibel. Und zwar hat er sie alle beleuchtet, indem er die biblischen Aussagen mit Aussagen der jüdischen Ausleger aus Talmud, aus dem Talmud, also Mishnah und Gemara, zusammennahm und all das suchte, was irgendwie die biblischen Aussagen erhellen könnte. Hat sein Leben lang daran gearbeitet. Und dieser John Gill, er vermerkt in seiner Auslegung zum Buch Daniel Folgendes. 50 Jahre vor dem Kommen Christi sagte Rabbi Nechemia, und dann gibt er die Stelle an, Apud Grotium, De Vera Religione Christi, 1,5, Sektio 14, dass der von Daniel für das Kommen des Messias festgelegte Zeitpunkt nicht weiter als 50 Jahre entfernt sein könne. Sie wussten es also. Und darum hat der Herr seine Zeitgenossen gerügt. Die Zeichen der Zeit wisst ihr nicht zu lesen. Ihr wisst es eigentlich, aber ihr wollt es nicht wahrhaben. Nun, warum sage ich das uns? Der Herr kommt ein zweites Mal. Und der Herr hat auch Zeichen genannt, die sein zweites Kommen ankündigen, in Matthäus 24. Matthäus Kapitel 24. Vers 3. Matthäus 24, 3. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm besonders und sprachen, sage uns, wann wird dieses sein und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Und dann folgt die Ölbergrede, diese Endzeitrede des Herrn. Der Herr hat uns also auch Zeichen gegeben. Nun, im Gegensatz zu Daniel, im Gegensatz zu den Juden, die auf das erste Kommen des Messias warteten, haben wir keine Chronologie. Wir stehen hier. Zwischenzeit von Pfingsten bis Entrückung, Dauer unbestimmt. Aber für diese Zeit hier hat der Herr Zeichen genannt. Hier. Für die Zeit der Drangsal, die noch aussteht. Nun, wenn wir jetzt feststellen, dass Zeichen, die in dieser letzten Woche, in der letzten Jahrwoche vor dem Kommen des Herrn geschehen müssen, wenn solche Zeichen sich jetzt schon abzeichnen, dann können wir wissen, dass wir ganz kurz davor stehen. Denn vorher muss die Gemeinde vollendet und entrückt werden. Und so wollen wir uns 5 große Zeichen der Zeit merken. 5 große Zeichen der Zeit, das sind Dinge, die uns die Apostel angekündigt haben und die auch im Buch der Offenbarung bestätigt werden. Auflösung von Sitte und No, ich habe hier zwei Stellen aus den Lehrbriefen angegeben. 2. Thessalonicher 2, Verse 3 und 4, 2. Timotheus 3, Vers 1 und dazu gehörte auch Offenbarung 13. Nun, wie Sitte und Norm aufgelöst worden sind in den letzten 33, 34 Jahren, gerade 34 Jahren, das ist uns allen klar genug. Ich muss gar nichts aufzählen. Aber wir wollen uns fragen, was ist eigentlich die Ursache? Woher kommt das? Dass in den letzten 34 Jahren die Menschen Normen, gesellschaftliche Normen, die seit Menschengedenken gegolten haben, selbstverständlich gegolten haben, aufgelöst haben. Das kommt daher, dass der Mensch sich zur Mitte der Welt gemacht hat. Und wenn der Mensch die Mitte der Welt geworden ist, dann misst er alles an sich. Und dann ist am Ende alles nur noch Gutdünken. Dann gibt es keine verbindlichen Normen mehr. Das ist das, was man ein bisschen salopp, oder je nachdem, auch ein bisschen blasiert nennt, Postmoderne. Nichts anderes als die Tatsache, dass der Mensch die Beliebigkeit zur letzten Norm gemacht hat, was mir gefällt. Und das ist für jeden anderen. Es gibt keine Verbindlichkeiten mehr. Der Mensch ist zur Mitte der Welt geworden und dass das ein Zeichen der letzten Zeit sein müsse, das hat Paulus angekündigt an diesen beiden Stellen und das wird uns nachher im letzten Buch der Bibel in Offenbarung 13 auch ganz deutlich enthüllt. 2. Thessalonicher 2, Verse 3 und 4 spricht davon, dass am Ende der Mensch sich dahin setzt, wo nur Gott hingehört, in den Tempel. In den Tempel Gottes. Und macht sich so zur Hauptsache, zum Bezugspunkt von allem, zum Ziel von allem. Um des Menschen willen geschieht alles. Für ihn und nach seinem Gutdünken. 2. Thessalonicher 2, Verse 3 und 4. Da steht das. Lasst euch von niemandem auf irgendeine Weise verführen, denn dieser Tag, der Tag des Herrn, kommt nicht, es sei denn das zuerst. Der Abfall komme und geoffenbart worden sei der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens, welcher widersteht und sich selbst erhöht über alles, was Gott heißt oder ein Gegenstand der Verehrung ist, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich selbst darstellt, dass er Gott sei. Und 2. Timotheus 3, Vers 1, da sagt Paulus, dieses aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten sein werden, denn die Menschen werden eigenliebig sein. Und das ist jetzt in einem ganz prägnanten Sinn gemeint, nicht so wie der Sünder von Geburt eigenliebig ist. Adam und Adams Kinder sind alle und waren schon immer eigenliebig, das ist ja der Sünder. Aber der endzeitliche Mensch ist in einem ganz prägnanten Sinn eigenliebig. Nämlich in dem Sinn, dass er sagt, der Mensch, das heißt, ich bin die Mitte der Welt. Und das ist auch so. Und so soll ich auch leben. Mich zur Hauptsache machen. Und das ist wirklich ein Kennzeichen der letzten Zeit. Denn eigentlich war es für das sittliche Empfinden des Menschen selbstverständlich, dass es mehr gibt als nur das Ich. Und dass es auch andere Rücksichten gibt als nur die eigene. Und dass es Höheres gibt als meine Person. Dass der Mensch zwar ein Egoist ist, aber dass es eigentlich nicht recht ist, dass er lernen sollte, sich zurückzunehmen. Nun, in der letzten Zeit wird es so sein, dass der Mensch sich, den Menschen hemmungslos, als Gott anbetet. Die Religion der letzten Zeit ist die Anbetung des Menschen. Offenbarung 13. Das Tier ist ein Mensch, der angebetet wird. Und das ist etwas, das wir ganz stark empfinden und etwas, das uns sehr großen Kummer macht, auch in den Gemeinden, dass immer mehr der Mensch in den Mittelpunkt rückt. Der Mensch und seine Wünsche, der Mensch und seine Erwartungen, der Mensch und seine Gefühle, der Mensch und seine Bedürfnisse. Der Christ wird wichtiger als der Christus. Das ist zum Zeitgeist so gewirkt. Dann ein zweites Zeichen der Zeit. Die Wirtschaft bestimmt alles gesellschaftliche und politische Handeln. Nun, wir haben das ja jetzt erlebt in diesen Tagen. Ich aus der sicheren Distanz der Eidgenossen, die sitzen da und gucken hinüber über den Rhein und wundern sich, was da die Deutschen tun. Aber ihr gehört ja zu diesem glücklichen Euro-Reich. Nun, das ist vorläufig die letzte Station auf einem langen Weg der europäischen Integration. Und dieser Weg der europäischen Integration ist über die Wirtschaft zustande gekommen. Und so hieß ja die Europäische Union zu Beginn Europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Alle, die so alt sind wie ich, die haben das noch im Ohr. Jahrelang redet man von EWG. Europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Und nachher hieß es dann einmal EG, Europäische Gemeinschaft, und jetzt Europäische Union. Wirtschaftsgemeinschaft. Und das ist jetzt wirklich handgreiflich geworden in der gemeinsamen Währung. Die Wirtschaft bestimmt alles gesellschaftliche und politische Ton immer stärker. Man merkte das auch sehr deutlich bei diesen Terroranschlägen vom 11. September. Ich saß zu Hause und war am Schreiben und dann kommt meine Frau und sagt, etwas Furchtbares sei passiert. Sie war gerade auf Besuch gewesen, hatte Eltern besucht von Kindern, die in die Kinderstunde kommen, und dort lief der Fernseher. Da habe ich das Radio angedreht und so die nächsten Tage habe ich immer gehört, morgens, abends sollte ich wirklich hören, was da ist, was da läuft, was da geschieht. Aber schon sehr bald, schon am zweiten Tag, schon am 12. September, waren die Nachrichten über die Börse und über die Kursschwankungen genauso ausführlich wie die Nachrichten über diese Geschehnisse. Und das hat mich immer gelangweilt, zugedreht. Aber in der Zeitung war es genauso. Und das zeigt uns, dass eigentlich das Hauptinteresse der ganzen Leute, oder nicht der ganzen, aber der meisten war, wie beeinflusst dies das Wirtschaftsleben? Das ist so wichtig. Das ist eigentlich monströs. Also es wurde kaum gefragt nach sittlichen Dingen. Was sagt das über unser Verhältnis zu Gott, wurde gar nicht gefragt. Gar nicht. Überhaupt nicht über sittliche Fragen wurde nachgedacht, sondern fast nur darüber, wie das jetzt Europa und Amerika und die Weltwirtschaft betrifft. Wirtschaftliche Interessen bestimmen alles. Nun, dass es so und noch in noch extremerem Ausmaß kommen wird, genau das haben die Apostel als ein Zeichen der letzten Zeit angekündigt. 2. Timotheus 3, Vers 2, das zweite Merkmal, das Paulus nennt, vom endzeitlichen Menschen ist, sie werden geldliebend sein. Und zwar in einem prägnanten Sinn geldliebend, so dass ihnen nämlich die Wirtschaft zum entscheidenden Indikator für Wohlsein wird. Man redet von Lebensqualität und meint eigentlich das Bruttosozialprodukt. Und das wird noch mehr so werden. Die Menschen werden geldliebend sein. Und warum ist das etwas, das uns besonders hellhörig macht? Ja, weil das letzte Buch der Bibel sagt, dass das letzte große Weltreich, die letzte große Supermacht, wird die Seelen vollständig integrieren über die Macht der Finanzen, über die Macht der Wirtschaft. Die Menschen werden in ein System integriert, wo sie teilhaben können an Kaufen und Verkaufen. Und wenn sie sich dem System widersetzen, werden sie damit bestraft, dass sie nicht teilhaben dürfen an Kaufen und Verkaufen. Also muss das die stärkste Macht sein, die Seelen bindet. Und wir merken, wie das sich jetzt immer deutlicher abzeichnet, in einem Ausmaß, das man wahrscheinlich vor 50 Jahren sich gar nicht hätte vorstellen können, dass einmal die Menschen so neurotisch fixiert sind auf dieses eine. Die Wirtschaft Und ihre zentrale Rolle im wirtschaftlichen und politischen Handeln, das ist das zweite große Zeichen der Zeit. Das dritte große Zeichen der Zeit, die Vereinigung Europas. Und das ist tatsächlich das römische Reich, das die Propheten angekündigt haben. Ein geeintes Europa, Europa der kulturelle Erbe Roms. Dieses neue Europa, wie das gewachsen ist, ich nenne hier nur die Eckdaten Jean Monnet und Robert Schumann, zwei Franzosen, die hatten diesen genialen Einfall, ist wirklich genial, man muss das so, man kann die Hochachtung vor diesen Männern, man kann es ihnen nicht verweigern, die haben sehr gut gedacht und die haben verstanden, wir müssen Deutschland und Frankreich durch wirtschaftliche Interessen so aneinander binden, dass sie nie interessiert sein werden, gegeneinander einen Krieg zu führen. Die hatten zu viele Kriege gegeneinander geführt. Das war also der Grundgedanke des Europa-Gedankens, diese beiden Hauptmächte auf dem europäischen Festland wirtschaftlich miteinander zu verbünden. Und so kam es 1952 zur Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, die Montanunion. Nun, warum gerade Kohle und Stahl? Das sind die beiden wichtigsten Zulieferer für die Rüstungsindustrie. Und man sorgte dafür, dass beide daran interessiert sind, dass diese Industrien produzieren können, und so sich gegenseitig bereichern und sie einander damit dienen, aber nie gegeneinander wirken und funktionieren. Dieser Gedanke hat sich dann ausgeweitet. 1957 wurde die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft EWG gegründet und die Gründungsverträge heißen Römerverträge. Of all places Rome. Ausgerechnet Rom. Rom. Dort also ist die Wiege der Europäischen Union in Rom. Und dazu gehörten damals Frankreich, Deutschland, Italien, Belgien, Niederlande, Luxemburg. 1973 kamen dazu Großbritannien, Irland und Dänemark, 81 Griechenland. Dann von 86 bis 95 der Reihe nach Spanien, Portugal, Österreich, Schweden und Finnland. Und im Jahr 2002 der Euro. Und ziemlich sicher ist das, was jetzt hier am Entstehen ist, eben das wieder erstehende römische Reich, das Daniel geweissagt hat und das auch Johannes im letzten Buch der Bibel in der Offenbarung nennt. In Daniel 7 werden der Reihe nach, kann man das ein bisschen so durchschieben, dass man das hier sieht? Ja, danke. In Daniel 7 nennt Daniel vier Tiere und diese vier Tiere stehen für vier Reiche, die aus dem Meer aufsteigen. Ein Löwe, ein Bär, ein Leopard und das vierte Tier ist ein Monster mit 10 Hörnern. Das sind der Reihe nach Babylon, Persien, Griechenland, Rom. Und Rom herrschte, als der Herr kam und durch einen römischen Beamten oder unter einem römischen Beamten wurde der Herr hingerichtet. Jetzt redet Johannes auch von einem Tier, das aus dem Meer aufsteigt und dieses Tier ist auch ein Monster mit 10 Hörnern. Und es hat Bärenfüße, ein Löwenmaul und sieht aus wie ein Leopard. Also es hat alles Merkmale dieser Reiche, die Daniel schon gesehen hat. Es vereinigt in sich die Merkmale Babylons, Persiens, Griechenlands und es ist alles zusammengenommen ein Monster. Rom. Und dieses Reich Rom, Daniel stellt es so dar, wird dann bestehen, wenn der Menschensohn kommt. Und zwar, wenn er kommt, um die Welt zu richten. Und das Buch der Offenbarung zeigt uns, dass dieses Monster, dass es da war bei der Geburt des Herrn und dass es da sein wird, wenn der Herr das zweite Mal kommt. Das zeigt uns ein Vergleich eben mit Daniel 7 und Offenbarung 13 und Offenbarung 11 und 19. Und ich kann das jetzt nur kurz antippen, um uns hier bewusst zu machen, dass jetzt jenes Reich am Entstehen ist, das da sein muss, wenn der Messias das zweite Mal kommt. Das ist jetzt schon fast fertig. Dann haben wir ein weiteres Zeichen, das unübersehbar ist, die Wiederherstellung Israels. Die alttestamentlichen Propheten haben die Zerstreuung Israels in alle Völker, unter alle Nationen und die Sammlung Israels am Ende der Tage geweissagt. Nehmen wir nur eine von vielen Stellen hier heraus, 5. Mose 30, Verse 4 und 5. Wenn deine Vertriebenen am Ende des Himmels wären, so wird der Herr dein Gott von dannen dich sammeln und von dannen dich holen, und der Herr dein Gott wird dich in das Land bringen, welches deine Väter besessen haben, und du wirst es besitzen, und er wird dir wohltun, und er wird dich mehren über deine Väter hinaus. Und der Herr hat geweissagt, oder seine Propheten haben geweissagt von Israel, von seiner Wiederherstellung. Zacharia spricht davon, dass Israel im Land sein muss. Ja, dass sie in Jerusalem sind, dann, wenn der Messias das zweite Mal kommt. Steht in Zacharia 12 und in Zacharia 14. Zacharia 12 und Zacharia 14. Zacharia 14, 2 steht: Ich werde alle Nationen nach Jerusalem zum Krieg versammeln. Und dann steht Vers 3: Und der Herr wird ausziehen und wieder jene Nation streiten, wie an dem Tag, da er streitet, am Tag der Schlacht, und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen. Und Vers 5, und ihr werdet in das Tal meiner Berge fliehen, und das Tal der Berge wird bis Azel reichen, und ihr werdet fliehen, wie ihr vor dem Erdbeben geflohen seid in den Tagen Usias, ihr. Und in diesem Buch redet Gott die ganze Zeit zu Israel, ihr. Ihr, die Juden, dann werden also ihr, die Juden, ihr, mein Volk, werdet dann wieder in dieser Stadt sein, in diesem Land, in dieser Stadt, wenn der Herr wiederkommt. Die Wiederherstellung Israels ist also eine weitere Vorbedingung, etwas, das geschehen muss, bevor der Herr kommt. Und Israel besteht als Staat. Etwas, eine wichtige Einzelheit der Wiederherstellung Israels ist der Bau des Tempels an heiliger Stätte. Bekanntlich wurde 70 nach Christus der Tempel zerstört, und seither haben Juden weder Tempel noch Priester noch Altar noch Opfer. Und die Juden, sie sehnen sich danach, wieder einen Tempel und wieder einen hohen Priester und wieder einen Altar und vor allem wieder Opfer zu haben. Nicht einmal das Passalam schlachten sie. Gott hat das verhindert. Er hat es auch durch Hosea ankündigen lassen und gesagt, dass Israel für lange Zeit keinen König, keinen Priester und keine Opfer haben werde. Und so bereiten die Juden jetzt alles vor, um einen Tempel wieder zu bauen. Da, wo der Tempel Salomos gestanden hatte, soll wieder ein Tempel stehen. Dieser Bau wird von Juden, die in Jerusalem wohnen, ganz sorgfältig und systematisch und ernsthaft vorbereitet. Die Pläne sind da, die Priestergewänder sind da, die Geräte, Posaunen, Schüsseln und so weiter, alles da. Die Opfertiere sind bereit, man wartet nur auf den Augenblick, da der Platz auf dem Tempelberg frei wird. Um wieder ein Heiligtum zu errichten, und dass ein solches Heiligtum stehen müsse, in dieser letzten Zeit, kurz vor der Wiederkunft des Messias, das können wir aus Daniel 9,27 und aus Offenbarung 11,1 entnehmen. Zur Sammlung Israels gehört auch die Bedrängnis Israels. Wir lasen das schon in Sacharja 14,12, ich werde alle Nationen nach Jerusalem zum Krieg versammeln. In Sacharja 12,2 steht, siehe, ich mache Jerusalem zu einer Taumelschale für alle Völker ringsum. Und das ist ja das, was wir jetzt auch merken seit Jahren schon, dass die ganze Weltpolitik von den Geschehnissen um Jerusalem geprägt werden und am Schluss wird das alle Nationen in einen Krieg hineinziehen. Und das ist jetzt am Passieren. Das bereitet sich jetzt vor. Man kann ja keinen Tag die Zeitung lesen, ohne dass etwas steht von Israel, von Jerusalem und von dieser Balgerei der Nachbarn Israels und Israels um dieses Land und um diese Stadt. Dann das fünfte Zeichen der Zeit, Erschütterungen, Kriege, Empörungen. Nun, das ist ja recht allgemein. Auch das erste, Auflösung von Sitt und Norm, könnte man sagen, ja, das ist so unbestimmt. Das fünfte ist auch recht unbestimmt. Aber das dritte und vierte, Vereinigung Europas, Wiederherstellung Israels, das ist so präzis und so exakt. Und wenn wir dann merken, die anderen Dinge sind auch da, ja, dann haben wir wirklich Anlass anzunehmen, dass wir kurz vor dem Ende stehen. Erschütterungen. Nun, ich will die Erschütterungen in folgendem Zusammenhang nennen. Im Zusammenhang mit dem Kommen des Messias. Zunächst die Erschütterungen, wie sie sich auswirken auf die Menschen, die diese Erschütterungen erleben. Lukas 21, Vers 26, Lukas 21, 26. Die Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen, denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Dann Haggai 2, Vers 6. Haggai 2, Vers 6. Denn so spricht der Herr der Heerscharen, noch einmal, eine kleine Weile ist es, da werde ich den Himmel erschüttern und die Erde und das Meer und das Trockene. Also wieder erschüttern, alles erschüttern. Und das Ersehnte aller Nationen wird kommen und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen. Das Ersehnte aller Nationen. Das ist der Messias. Ich werde alles so schütteln und dann kommt der Messias. Und diese Erschütterung vom 11. September. Alle haben gemerkt, jetzt hat's geschüttelt. Die Bibelleser sagen, Gott hat geschüttelt, so ist es. Aber dass es geschüttelt hat, das haben alle gemerkt. Das war erst ein Anfang. Einleitende Geschehnisse, die das Kommen des Messias ankündigen. Hebräer 12, 26. Hebräer 12, 26, dessen Stimme damals die Erde erschütterte, jetzt aber hat er verheißen und gesagt, noch einmal werde ich nicht allein die Erde bewegen, sondern auch den Himmel. Also Gott wird noch einmal Himmel und Erde erschüttern, bewegen. Wie diese drei Stellen sagen. Nun, wenn uns deutlich geworden ist, dass die Zeichen der Zeit sich erfüllen, dann merken wir, wir haben nicht mehr viel Zeit. Und wir merken auch, dann schulden wir den Menschen Orientierung. Dann schulden wir den Menschen die Wahrheit. Und dann müssen wir ihnen die Dinge beibringen. Und dann müssen wir das Evangelium den Menschen in solcher Weise verkündigen, dass diese unveräußerlichen Wahrheiten bekannt werden. Ich habe dazu hier vier Dinge aufgeführt. Ich muss das aber noch erklären, was ich damit meine, dass ich hier gesagt habe, Unterscheidungen. Und zwar sind die alle aus Offenbarung genommen, diese Unterscheidungen. Offenbarung 1, 4 bis 1, 8. Offenbarung, das letzte Buch der Bibel, das uns beständig auf das Ende ausrichtet, auf das Kommen. Der Herr kommt. Und dort heißt es in Offenbarung 1, Vers 6, Christus hat uns gemacht zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Ein Priester ist jemand, der in Gottes Gegenwart treten kann und darf. Das ist ein Priester. Und in Gottes Gegenwart lernt der Priester unterscheiden. Er lernt unterscheiden, so wie es in dieser Hesekiel-Stelle steht, zwischen Heiligem und Unheiligem und Unreinem und Reinem. Und das ist die Aufgabe der Priester, andere zu lehren. Sie sollen mein Volk den Unterschied lehren zwischen Heiligem und Unheiligem und sollen ihm den Unterschied kundtun zwischen Unreinem und Reinem. Unterschiede. Die erste und wichtigste Unterscheidung, die wir selbst erkennen in Gottes Gegenwart und die wir auch lehren müssen, ist die Unterscheidung zwischen Gott und Mensch. Das klingt ganz banal, aber das ist grundlegend. Und wir haben vorhin gesehen, eines der Zeichen der Zeit ist, dass man diese Unterscheidung nicht mehr macht. Unterschied zwischen Gott und Mensch, sondern der Mensch wird wie Gott. Schlagen wir jetzt Offenbarung 1 auf. Offenbarung 1, Vers 4. Johannes den sieben Versammlungen, die in Asien sind, Gnade euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind. Die sieben Geister ist ein Ausdruck für den Geist Gottes in der ganzen Fülle und Vollständigkeit seines Wirkens. Der Geist Gottes ist vor seinem Thron. Der Geist Gottes führt uns vor Gottes Thron und zeigt uns, wer auf dem Thron ist und damit auch, wer wir sind. Er ist Gott. Er ist Herrscher. Wir sind ganz von ihm abhängig. Wir sind ganz in seiner Hand. Ohne ihn sind wir nichts und haben wir nichts. Das ist eine der wichtigsten und zugleich wunderbarsten Wahrheiten, die das Evangelium die Heidenvölker lehrte. Denn die Griechen, die glaubten, der Mensch sei der Maßstab. Die glaubten das. Das, was jetzt das Neuheidentum wieder glaubt. Die alten Heiden, die glaubten genau das. Der Mensch ist das Maß aller Dinge. Und das Evangelium hat die Menschen von diesem Betrug befreit. Und das Evangelium hat die Kraft, den Menschen vor Gott zu führen. Der Geist Gottes führt ihn vor Gott und da erkennt er, wer auf dem Thron ist. Und da erkennt er sich selbst, wer er wirklich ist. Und so hat das Evangelium das Denken, den Glauben, das Urteilen der Menschen geprägt in den ersten nachchristlichen Jahrhunderten. Aber natürlich ist das eine Wahrheit, die so gegen das Wünschen des Menschen geht, dass eine Reaktion dagegen wie von selbst einsetzen muss. Und es kam dann zu dieser großen abendländischen Umwälzung, die wir Renaissance nennen, Wiedergeburt. Wieso Wiedergeburt? Ja, es ist die Wiedergeburt des Menschen zur Mitte der Welt. Das ist die Renaissance. Nicht die Wiedergeburt der antiken Künste. Quatsch, die Wiedergeburt des Menschen zur Mitte der Welt. Und das wussten auch die Denker der Renaissance. Ich zitiere einen der bekanntesten, den Italiener Pico della Mirandola. Er sagte Folgendes in seiner Rede über die Würde des Menschen. Folgendes. Du Mensch, durch keine Beschränkung eingeengt, sollst dein Wesen bilden nach deinem freien Ermessen, denn in diese Hand habe ich dich gegeben. Ich habe dich in die Mitte der Welt gestellt, damit du dir diejenige Gestalt schaffst, die du möchtest, gewissermaßen als freier und edler Bildner und Schöpfer deiner selbst. Ja, das ist eben das Denken der Renaissance, des Humanismus, der Mensch, die Mitte der Welt. Und was damals mit Humanismus begann, und dann im Rationalismus, Stichwort René Descartes oder Cartesius, folgerichtig fortgesetzt wurde, dann zum deutschen Idealismus führte, Kant, das ist zum hemmungslosen Relativismus geworden. Wenn das folgerichtig weitergeführt wird, dann kommen wir genau auf das, was wir heute haben. Ich selbst bestimme, was gut und was richtig ist. Ich las einmal eine Tätowierung auf dem Unterarm eines Franzosen, den ich in Asien traf, in den 70er Jahren schon, und da stand drauf, ni Dieu ni Maître, weder Gott noch Meister über mir. Ich selbst, Gott und Meister, heißt das. Über uns kein Gott und kein Meister. Die letzte Verbindlichkeit des postmodernen Menschen ist nur noch das ihm ganz privat Einleuchtende und ihm Behagende. Das ist die letzte Verbindlichkeit, die noch geblieben ist. Nun, wir könnten ja denken, ja, das sind die Heiden da draußen. Aber das hat sehr stark abgefärbt auf das Denken und Urteilen auch der konservativen Christen oder der bibelgläubigen Christen oder evangelikalen Christen. Oder wie wir sie auch nennen wollen. Nun, die Reformatoren, die hatten sich gegen Rom gestellt. Denn Rom stellte sich schon sehr bald auf die Seite der Humanisten und der Renaissance. In seinem Denken und Urteilen wehrte den Menschen immer mehr auf, die Fähigkeit des Menschen, redete zwar von Erbsünde, aber auch von Erbsündern mit gutem Willen. Und Menschen guten Willens, die bekommen die Hilfe der Kirche und die Gnadenmittel und dann können sie sich bessern und am Schluss dann doch selig werden mit Gottes Hilfe. Und dem hielten die Reformatoren die biblische Wahrheit des Evangeliums entgegen. Nun schauen wir uns einmal an, in welcher Weise Rom humanistisch wurde. Die Kirche von Rom wurde in der Spätantike, dann im Lauf des Mittelalters immer humanistischer und ist es bis heute geblieben. Für Rom gab es nie einen abgeschlossenen Kanon. Warum nicht? Ja, weil Menschen, die können immer noch Träger von verbindlichen Wahrheiten sein. Für Rom gab es immer Zeichen, Wunder und Visionen. Für Rom war der Mensch mit seinen frommen Gefühlen immer die Hauptsache. Der Grund der römischen Kirche war schon immer ein Mensch, Petrus. Das Haupt der römischen Kirche ist auch ein Mensch, der Papst. Mittler in der römischen Kirche ist immer ein Mensch, entweder der Priester oder dann Maria. Und für Rom war der Mensch, nach der römisch-katholischen Lehre, war der Mensch nie völlig verdorben, sodass er in der Sünde so gebunden ist, dass ihn allein Gottes Gnade retten kann. Und dem hielten die Reformatoren die biblische Wahrheit entgegen. Allein Gottes Gnade rettet uns. Allein der Glaube rettet uns. Allein Christus. Christus tut alles, weil der Mensch nichts vermag. Und das wertet den Menschen ab, ja. Ja, was heißt abwerten? Nein, es zeigt dem Menschen, wer er wirklich ist. Er muss gar nicht abgewertet werden. Er ist ja schon untauglich. Dass keiner, der Gutes tue. Keiner, der etwas tauge. Nun, wir stellen fest, wie dieses Denken, das Rot, wie wir wirklich sind. Wenn das der Fall ist, das hat Auswirkungen auf das Gemeindeleben. Aller Individualismus hört auf. Etwas, das uns sehr zu schaffen macht, dieser Individualismus in den Gemeinden. Dass immer mehr Geschwister, die kommen einfach in die Zusammenkünfte, wenn es ihnen behagt. Keine Verbindlichkeit. Einfach, wenn es ihnen behagt, wenn es ihnen gerade passt. Wenn sie denken, das würde mir heute Abend jetzt noch gut tun. Da gehe ich. Dieser Individualismus, also aller Individualismus hörte auf und aller Anlass für Konflikte hörte auf. Konflikte unter Geschwistern kommen daher, dass man sich für so wichtig hält, dass man Recht haben muss und um keinen Preis nachgeben kann. Das ist meine Sache und das ist mein Recht und das will ich haben, das lasse ich mir nicht nehmen. Es hat Auswirkungen auf das Gemeindeleben, es hat auch Auswirkungen auf die Evangelisation. Es hat Auswirkungen auf die Art, wie wir das Evangelium verkündigen. Ob wir im Evangelium den Menschen noch den Herrn verkündigen. Nicht den Menschen und seine Bedürfnisse, den Herrn. Wer ist der Herr? Wie ist der Herr? Er ist Schöpfer. Er ist Erlöser. Er ist Richter. Ihm ist alles untertan. Er sitzt zur Rechten Gottes. Gott legt ihm alle Feinde zum Schemel seiner Füße. Alles muss sich vor ihm beugen. Das ist der Herr, den das Evangelium verkündigt. Ja, man hört immer weniger von diesem Herrn, von diesem souveränen Herrscher, auch immer weniger davon, dass er der kommende Richter ist. Die Apostel, die sagten noch, da wir den Schrecken des Herrn kennen, überreden wir die Menschen. Den Schrecken des Herrn. Und sie sagten, es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Hebräer 10, 31. Es hat Auswirkungen auf unsere ganze persönliche Beziehung zum Herrn. Ich habe hier ein schönes Zitat von Rosenius. Er schrieb einmal Folgendes: Wir sollen Gott fürchten und lieben über alles und all unser Vertrauen auf ihn setzen. Vor dem, der so groß ist, dass ich mich ganz auf ihn verlasse, empfinde ich gleichzeitig eine gewisse Furcht. Ich habe Scheu davor, etwas zu tun, das ihm nicht gefallen könnte. Als Christ glaube ich, dass sowohl alles Gute als auch alles Böse in Gottes Hand ist. Er kann das Böse gegen mich loslassen, wenn er will. Und er kann es zurückziehen, wann er will. Will er mir etwas Gutes zukommen lassen, bekomme ich es. Hält er es zurück, kann ich es unmöglich an mich nehmen. Dieser feste Glaube ist der Grund von beidem, der Gottesfurcht und des Gottvertrauens. Wir sehen hier also, dass diese beiden Dinge einander immer folgen. Eine zweite Unterscheidung. Unterscheidung zwischen Zeit und Ewigkeit. Wir haben uns am ersten Abend schon darüber Gedanken gemacht, wie der Mensch, der zeitgenössische Mensch, in einer Weise diesseits orientiert ist, auf das Zeitliche orientiert ist, das ist ganz einmalig. Aber wir schulden es unseren Zeitgenossen, unseren Freunden, Arbeitskollegen, wir schulden es unserem Volk, ihnen klarzumachen, es ist ein Unterschied zwischen Zeit und Ewigkeit. Die Zeit vergeht und die Ewigkeit eben nicht. Und dass wir entsprechend unser ganzes Leben darauf ausrichten. Spurgeon sagte einmal, das steht in seinem Andachtsbuch Morning and Evening oder Mornings and Evenings am 2. Oktober, am Morgen. Man soll von uns nie sagen können, wir träumten von der Zukunft und vergessen darüber die Gegenwart. Nein, wir wollen die Zukunft verwenden, um die Gegenwart für die höchsten Ziele zu heiligen. Weil der Geist Gottes in uns wohnt, ist die himmlische Hoffnung die stärkste Kraft, um Tugend hervorzubringen. Sie ist die Quelle zum freudigen Arbeiten, der Prüfstein jeder lebendigen Heiligkeit. Dann die dritte Unterscheidung, Kostbares, Gemeines. Ich nenne nur einige Stichworte, aber ich halte mich dabei nicht länger auf. Was dem natürlichen Menschen, was dem heutigen Zeitgenossen als Kostbares erscheint, ist Besitz, Schönheit, Jugend, Erfolg. Das sind so die Dinge. Jugend und Schönheit wird angebetet. Ist euch schon aufgefallen? Aber was ist, wenn die Jugend dahin ist und in die Schönheit schrumpelt? Ja, dieser Gott hilft dann nicht. Das ist ein furchtbares Erwachen. Wenn das der Gott eines Menschen ist oder sein Besitz, der bleibt ja nicht. Und Erfolg ist kurzweilig, hält nicht ewig vor. Und wir schulden es den Menschen, dass wir als Priester Gottes ihnen zeigen den Unterschied zwischen dem Heiligen und Unheiligen, zwischen dem Reinen und dem Unreinen, zwischen dem Kostbaren und dem Gemeinen. Nun, was macht den Wert des Menschen wirklich aus? Was macht den Wert des Menschen aus und was macht das Leben des Menschen wertvoll? Ich sage es ganz einfach. Die rechte Beziehung zu Gott. Das macht den Menschen zum Menschen. Und das macht den Menschen reich. Die rechte Beziehung zu Gott. Die rechte Gottesfurcht. Das rechte Vertrauen auf Gott. Die rechte Liebe zu Gott. Das macht den Menschen. Und das ist der höchste Wert, den man einem Menschen vermitteln kann. Das muss aber deutlich werden. Es geht nicht darum, beim Evangelium geht es nicht darum, dass ich mich ein bisschen besser fühle und dass ich die Probleme des Lebens ein bisschen besser bewältigen kann. Sondern, dass ich in die rechte Beziehung zu Gott komme. Darum geht es und um gar nichts anderes. Und dann die vierte Unterscheidung, das Walten Gottes und das Wirken des Menschen. In der Weise ist unsere Zeit regelrecht abergläubisch. Sie glaubt, der Mensch könne alles. Das ist ein Aberglaube, ein ganz krasser Aberglaube. Wir können in Tat und Wahrheit sehr wenig. Über die allerwenigsten Dinge haben wir Gewalt. Wir können nicht machen, dass wir einschlafen. Soll mal einer versuchen, selber sich in den Schlaf zu versenken? Wir können es nicht. Wir schlafen einfach ein, weil Gott uns einschlafen lässt. Und während wir schlafen, sind wir weg. Wir können uns nicht herausholen aus dem Schlaf. Wir werden herausgeholt. Etwas so Einfaches schon, müsste es uns zeigen. Wir können nicht machen, dass das Herz schlägt. Nicht einen einzigen Herzschlag können wir steuern. So wenig können wir in Tat und Wahrheit. Und so ist es wichtig, dass wir das anerkennen, diesen Unterschied zwischen dem Walten Gottes und dem Wirken des Menschen. Und das wird im letzten Buch der Bibel, im Buch der Offenbarung, dadurch gezeigt, dass in diesem Buch, im Buch der Offenbarung, über 40 Mal das Wort Thron vorkommt. Alles, was geschieht, geht vom Thron Gottes aus. Der auf dem Thron sitzt, er ist es, der über allem waltet. Er ist es, der die Geschicke der Nationen und die Schritte der Menschen lenkt. In der Bibel stehen Sätze, die sind so deutlich. Und man wundert sich selber manchmal, ja, warum habe ich das nicht selber früher gemerkt? Und warum reden wir so wenig davon? Jesaja sagt an einer Stelle etwas. In Jesaja Kapitel 10. Ja, das geht gegen allen Humanismus. Und darum geht das auch den allermeisten von uns gegen den Strich. Wir meinen sofort, solche Aussagen abfedern zu müssen und denken, nein, das sind nicht so gemeint. Jeremia 10. Nein, Jeremia, habe ich Jesaja gesagt? Das war falsch, jetzt ist richtig. Jeremia 10, Vers 23. Hier sagt der Prophet im Gebet vor Gott, ich weiß, Herr, dass nicht beim Menschen sein Weg steht, nicht beim Manne, der da wandelt, seinen Gang zu richten. Ja, solche Dinge haben die gesagt und geglaubt. Weil sie wussten, so ist es. So ist es. Ich bin wirklich auf den Herrn angewiesen. Auf seine Gnade, auf sein Führen, auf sein Erleuchten, auf sein Bewahren. Ich bin total auf ihn angewiesen. Dass er mir das Leben erhält und dass er mir auch den Glauben erhält. Dass er mich bei klarem Verstand erhält, bei einem vernünftigen Urteil, ich bin ganz auf ihn angewiesen. Das Walten Gottes und das Wirken des Menschen. Wir haben es wirklich nötig, dass wir uns auch hier darum bemühen, die Gewichte so zu sehen, wie die Bibel sie setzt. Der Herr nennt sich in Offenbarung 1, ich bin das Alpha und das Omega. Alpha, Anfang, Omega, Schluss. Er setzt den Anfang, er bestimmt das Ende. Und er ist nicht nur der Gott, der am Anfang da war und am Schluss dann plötzlich wieder auftaucht und alles dazwischen ist an uns überlassen, sondern es heißt dann, er ist der Gott, der da war und der da ist und der da kommt. Er ist auch jetzt der über allem Waltende. Er hat sich nie verabschiedet. Dieser öde Gott der Deisten, an den manche glaubten, als man noch eine Sorte Gottgläubigkeit hatte im Abendland. Also ein Gott, der einfach alles in Gang setzte, einen Kick gab und dann rollte alles. Und nach hat er sich in den Urlaub begeben und überließ dann alles seinen ihm innewohnenden Gesetzen. Dann lief dann alles, ja, ein großes Uhrwerk. Nein, der Gott der Bibel ist der Gott, der war, im Anfang alles schuf und ist. Der jetzt regiert, jetzt alles in der Hand hat, jetzt allem das Leben gibt, jetzt alles lenkt und alles so lenkt, dass das Ziel auch erreicht wird, das er bestimmt hat. Das sind Wahrheiten, die wir uns, den Geschwistern und unseren Zeitgenossen schulden. Es ist ein Unterschied zwischen Gott und den Menschen und es ist ein Unterschied zwischen dem Walten Gottes und dem Wirken dem Vermögen des Menschen. Ich will schließen, indem wir aus Jesaja 46, diesmal ist es wirklich Jesaja, aus Jesaja 46, die Verse 9 und 10 lesen. Jesaja 46, die Verse 9 und 10. Gedenke des Anfänglichen, von der Urzeit her, dass ich Gott bin und sonst ist keiner, dass ich Gott bin und gar keiner wie ich, der ich von Anfang an das Ende verkünde und von Alters her, was noch nicht geschehen ist, der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und all mein Wohlgefallen werde ich tun. Amen.